Vorausgehört. Neues für die Ausbildungspraxis. In Gesprächen teilen Fachexpertinnen und Experten aus Praxis, Wissenschaft und Politik ihre Erfahrungen und Erkenntnisse zur Digitalisierung in der beruflichen Bildung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Vorausgehört, Neues für die Ausbildungspraxis. Mein Name ist Daniel Garcia González. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bundesinstitut für Berufsbildung, moderiere die heutige Sendung und bei mir zu Gast ist Frau Dr. Pia Spangenberger von der TU Berlin. Frau Spangenberger war Verbundleiterin des Projektes Mala, Masters of Malfunction, eine spielerische Mixed-Reality-Lernanwendung mit digitaler Sprachassistenz für Auszubildende im Bereich Windenergietechnik. Wie genau dieses Spiel aussieht, welche Idee grundlegend für die Entwicklung war und welche Adaptionsmöglichkeiten das Ganze bietet, das erzählt Ihnen Frau Spangenberger am besten selbst. Und damit übergebe ich das Wort. Frau Spangenberger, schön, dass Sie heute dabei sind. Erzählen Sie uns gerne mal kurz etwas zu sich und zur Projektidee hinter Mala.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, dabei zu sein. Ich bin Pia Spangenberger. Ich war und bin verantwortlich für das Forschungsvorhaben Mala Masters of Malfunction. Hier haben wir im Rahmen eines Verbund-Forschungsvorhabens eine spielbasierte VR-Anwendung zur Förderung von Lernzielen der elektro- und metalltechnischen Ausbildung entwickelt und auch empirisch evaluiert. Und das Projekt lief jetzt über 3 Jahre, wurde letztes Jahr abgeschlossen und wir haben eben eine fertige spielbasierte VR-Anwendung, die jetzt für Berufsschulen zur Verfügung steht und zum Einsatz kommen kann.
Okay, jetzt haben die Hörerinnen und Hörer eine Idee davon, worum es hier inhaltlich grundsätzlich geht. Wie genau kann man sich das jetzt vorstellen? Also es ist ein VR-basiertes Lernspiel, haben Sie ja gesagt. Man schlüpft also in die Rolle eines Avatars und muss dann bestimmte Aufgaben erledigen.
Als Spielerin oder als Spieler übernimmt man die Rolle einer Servicekraft der Windenergietechnik und erhält im Spiel den Auftrag, den Fehler in einer defekten Offshore-Windenergieanlage zu diagnostizieren und auch zu beheben. Eine sogenannte pädagogische Agentin begleitet die Spielenden bei dieser Herausforderung. In einem ersten Durchgang, den nennen wir Training, und im zweiten Durchgang, Mission, muss man die Fehler in der Anlage diagnostizieren ohne eine pädagogische Agentin. Hilfestellung gibt es dann aber immer noch, zum Beispiel in Form eines Walkie-Talkies, wo man dann Kontakt aufnehmen kann zur sogenannten Leitzentrale und Rückmeldungen zu Fragen bekommt. Dabei lernt man eben nicht nur was über das strukturierte Vorgehen bei der Fehlerdiagnose, was ja das zentrale Lernziel der Anwendung ist, sondern eben auch über die Funktion und Leistungsfähigkeit von Windenergieanlagen. Das war dann nochmal ein weiteres Lernziel im Kontext einer nachhaltigen Entwicklung, was wir dann eben mit dem Spiel auch verknüpft haben.
Wie kann man sich den Entwicklungsprozess dahin vorstellen? War von vornherein klar, welche Berufsgruppen man hier in den Fokus nimmt? War von vornherein klar, dass Fehlerdiagnose ein inhaltlicher Schwerpunkt sein soll? Vielleicht können Sie den Ablauf noch mal so ein bisschen skizzieren.
Wir haben uns dem Projekt und auch den Zielgruppen, den Berufsgruppen und dem Lerninhalt aus der Perspektive oder dem Blickwinkel der Technologie heraus genähert. Also die Frage stand im Vordergrund, was kann Virtual Reality Technologie bieten, dass es Vorteile für das Lernen verspricht? Und da sind wir dann im Gespräch oder bin ich im Gespräch mit Fachdidaktikerinnen, Fachdidaktikern schnell bei dem Thema Fehlerdiagnose gelandet. Und bei dem Umsetzen von komplexen Maschinen und Anlagen in Virtual Reality. Und damit einher ging dann natürlich auch die Frage, für welche Zielgruppe ist dieses Thema wiederum relevant? Und da sind wir eben sehr schnell beim elektro- und metalltechnischen Berufsgruppen gelandet. Und so ist sozusagen diese Auswahl der Berufsgruppe und auch des Lerninhalts zustande gekommen.
Jetzt hat man bei so einem Förderprojekt ja bestimmte Rahmenbedingungen, die einem da gewisse Grenzen auferlegen. Also ich denke hier konkret an den Zeitrahmen, der vorgegeben ist, aber auch an die finanziellen Mittel. Welche Herausforderungen sind denn verknüpft mit so einem überschaubaren Budget und einem festgesetzten Zeitrahmen? Vielleicht können Sie dazu auch noch mal was erzählen.
Ich würde das Ganze auch direkt mit der Erprobung, glaube ich, in Einklang bringen. Weil man muss sich das so vorstellen, in so einem Verbundprojekt sind ja, in einem interdisziplinären Verbundprojekt sind ja sehr viele Partner beteiligt aus unterschiedlichen Disziplinen. Also wir hatten hier die Game DesignerInnen, wir hatten die Lernpsychologen und Lernpsychologinnen, Fachdidaktikerinnen. Und die muss man eben zusammenbringen in die einzelnen Entwicklungsschritte von so einer, ja, virtuellen Lernanwendung. Und das heißt, dass wir im Zuge dieser ersten konzeptionellen Phase natürlich sehr viel uns abgesprochen haben und aber auch immer wieder rückgekoppelt haben mit der Zielgruppe. Die Idee, ist die Idee, die wir haben, grundsätzlich vorstellbar im Kontext der Ausbildungsberufe, für die wir uns entschieden hatten. Und dann hat man peu à peu angefangen, die Anwendung prototypisch umzusetzen. Und ganz rudimentär haben wir uns zunächst mit der Nutzerfreundlichkeit beschäftigt, weil die Spielenden müssen sich ja im Spiel zurechtfinden. Man kann nicht damit rechnen, dass jeder im Berufsschulkontext bereits schon mal VR-Erfahrung gemacht hat. Das heißt, man trifft vielleicht auch auf eine Zielgruppe, die erstmal sich mit der Herausforderung stellen muss, ja, wie ist es überhaupt, so eine VR-Brille aufzusetzen? Wie bewege ich mich darin? Wie benutze ich die Controller? Das heißt, wir haben uns zunächst mit der Teleportation beschäftigt, also Fortbewegung im Spiel, dann aber auch mit dem Detailgrad zum Beispiel von Bauteilen und Werkzeugen und haben das wieder rückgekoppelt mit Fachkräften und Auszubildenden. Also was ist ausreichend darzustellen, dass die Auszubildenden Bauteile und auch Werkzeuge erkennen und damit eben arbeiten können? Oder auch ganz andere, ganz einfache Sachen wie kann ich mit den Controllern etwas greifen oder Knöpfe drücken? Das war sozusagen in der Anfangszeit, haben wir uns eben mit der Frage beschäftigt. Aber es ist ja auch nach wie vor diese sogenannte Simulator Sickness noch ein Problem. Also manchen Menschen wird übel nach einer gewissen Zeit in Virtual Reality mit einer VR-Brille auf dem Kopf. Und da kann man eben auch schauen, dass man die Bewegungen in VR so ja programmiert, dass einem nicht zu schnell schlecht wird. Also das waren eben auch so ganz pragmatische Herangehensweisen, mit denen wir uns zunächst beschäftigt haben, um diese ersten Prototypen zu entwickeln und sind dann eben mit dem ersten Szenario, das war der sogenannte Toolbox-Talk, also eine Art ein Teamtreffen zu Beginn des Szenarios, wo erstmal erklärt wird, was ist heute die Aufgabe für den Spielenden oder die Spielende. Und da ging es dann auch nochmal um diesen Einsatz der kleinskalierten Minimodelle von Windenergieanlagen, anhand denen dann im Spiel nochmal die Funktion und Leistungsfähigkeit erklärt wird. Und mit diesem ersten Szenario sind wir dann an unsere Partnerschulen, die wir im Projekt eingebunden haben, haben dann so erste Tests gemacht und haben uns dann eben in diesem iterativen Prozess mit Testen, Rücksprache halten, weiterentwickeln, vorgearbeitet, bis dann eben eine ja, finale Anwendung zustande gekommen ist.
Zu der Frage hat uns Linda Kruse vom Game Studio The Good Evil ebenfalls eine Antwort eingereicht per O-Ton. Den spiele ich jetzt ein.
Zum einen muss man natürlich bei so einem großen Konsortium, also bei vielen Parteien, immer darauf achten, dass man genau die Ziele definiert, die jedes einzelne Department halt verfolgt, damit man das bei der Entwicklung auch mit einbeziehen kann. Gleichzeitig ist die Herausforderung bei uns als Spieleentwickler immer, dass wir recht schnell in spielbaren Prototypen was Funktionales halt umsetzen, damit die Partner das sich dann auch angucken können und damit man dann nochmal die gemeinsame Vision halt vergleichen kann. Und oft braucht man in so einer großen Runde, wenn jeder so ein bisschen seinen eigenen Teil halt einbringt als Experte aus seinem eigenen Fachbereich, mehrere Durchgänge, bis man halt sowohl unsere Sichtweise als Spieleentwickler, dass wir sagen, ja, das muss irgendwie ein Spiel sein, was irgendwie Spaß macht, was einem Rückmeldung, also Feedback gibt durch die Steuerung und es muss natürlich ein bestimmter Inhalt dann auch da drin verarbeitet werden. Und jeder von den Experten und Expertinnen aus dem jeweiligen Fachbereich, die haben dann natürlich eigene Vorstellungen oder Anforderungen, die sich nicht unbedingt immer damit decken, wie wir jetzt in der Spielentwicklung das eigentlich machen würden. Das heißt, man muss das konzipieren, man muss das einmal umsetzen, man muss dann halt nochmal gemeinsam verhandeln, okay, welche Entscheidung trifft man denn? und in welche Richtung soll es sich entwickeln und was nimmt man vielleicht zusätzlich noch in Kauf. Und dann hat man natürlich die Herausforderung durch wirklich den Zeitrahmen, dass man halt schauen muss, dass man diesen Prozess sehr zielgerichtet halt durchführt, dass man halt trotzdem, wenn man an dem Punkt angekommen ist, dass man weiß, okay, wir wissen jetzt genau, was wir wollen, das erfüllt unsere Anforderungen oder erfüllt die Anforderungen für die jeweiligen Bereiche, dass man dann halt auch noch genug Zeit hat, natürlich das Produkt zu einem marktreifen Produkt zu entwickeln, also dass die Qualität dann wirklich so gut ist, dass die Fehler halt alle raus sind, dass es halt auch auf Endverbraucher losgelassen werden kann und abseits von kontrollierten Umgebungen ist halt dann die Herausforderung, die ganzen Parteien, die ganzen Ideen, die ganzen Anforderungen halt unter einen Hut zu kriegen, eine runde Anwendung dann zu entwickeln und eben auch genug Zeit zu haben, damit man dann halt eben am Ende auch diese Qualität, die sich alle vorstellen, halt sicherstellen kann. In Bezug auf die Herausforderungen von der Spieleentwicklung sind dann natürlich noch gewesen, dass wir uns technisch in einem Feld bewegen, wo es mit Virtual Reality sehr viele Anwendungen mittlerweile auf dem Markt halt schon da sind oder zumindest ist jetzt nicht mehr wir die Ersten waren, die jetzt eine VR-Anwendung gemacht haben, aber halt auch da die Gerätegeneration sehr stark noch im Wandel ist. Während des Projekts kamen halt auch zwei neue Headsets raus, wo wir natürlich versucht haben, von zu profitieren. Und man nochmal stärker, wir haben ja diese Windenergieanlage, wir haben halt Wellen, man ist mitten auf dem Meer und man hat halt eine sehr komplexe Anlage mit sehr vielen Details, die wir natürlich auch nicht komplett vernachlässigen konnten. Also dieses Windenergierad ist halt von den Grafikdateien, die man dafür braucht, muss man das halt so runterbrechen, dass es halt von der Performance, also dass die Technologie, auf der es halt läuft, dass die entsprechend auch in der Lage ist, das Bild halt darzustellen. Und zwar nicht nur darzustellen, sondern halt auch mit einer Framerate, also mit einer Bildwiederholfrequenz darzustellen, dass es halt für eine VR-Anwendung, dass mir nicht schlecht wird. Also wir haben gerade bei Virtual Reality natürlich damit zu kämpfen, mit der sogenannten Motion Sickness. Wenn sich die Umgebung in der Brille bewegt, ich aber selber halt stehe und mich nicht bewege, dann gibt's halt eben Menschen, die da besonders empfindlich sind oder wo dieser Effekt halt besonders schnell eintritt. Und umso schlechter die Performance von der Anwendung ist, also umso schlechter die Framerate ist, umso schneller tritt halt diese Motion Sickness auf, weil halt die Bewegung, die mir mit dem Headset vorgemacht wird, nicht schnell genug nachkommt. Man muss immer halt auch mitbedenken, was sehe ich halt gleichzeitig, wie viele Objekte sehe ich gleichzeitig, welche Bewegung kann ich gleichzeitig ausführen. Was kann ich mir an zusätzlichen Effekten vielleicht erlauben? Und da mussten wir halt auch sehr viel testen und sehr viel auch optimieren, dass man da halt die Standards, die vorherrschen, halt einhalten kann.
Und auch die nächste Frage beantwortet uns Linda Kruse. Auch hierzu wieder ein O-Ton, den ich jetzt abspiele. Wo würden Sie sagen, liegen die Besonderheiten beim Kompetenzerwerb in Form eines Spiels?
Was ganz klar vorne steht, ist, dass ich natürlich mit einem Spiel das direkt erleben kann. Also ich habe vielleicht eine Narrative, an der ich halt entlang geleitet werde. In dem Fall bei Maler haben wir halt die Alex, die mich mitnimmt auf die Offshore-Windenergieanlage, wo ich halt eben diese Fehlerdiagnose durchführen kann. Und sie nimmt mich halt Schritt für Schritt mit. Aber ich muss halt auch immer aktiv etwas tun. Also ich muss selber zum Boot laufen, aufs Boot einsteigen, mir meine Sicherheitsausrüstung anlegen. Dann komme ich auf die Anlage, ich habe meine technische Ausrüstung, die muss ich hochkranen und dann muss ich mir auf der Anlage erstmal einen Überblick verschaffen und gucken, wo ist denn überhaupt der Fehler, ich muss die Werkzeuge benutzen, ich muss selber nachdenken. Also ich bin halt ein aktiver Teil, ich habe Aufgaben, die ich bewältigen muss, vorher geht es nicht weiter. Ich habe halt eben das Werkzeug, was ich wirklich anfassen kann, was ich benutzen kann. Also ich habe halt eben etwas vom Ablauf, was sehr nah an einem Ablauf dran ist, den ich halt auch real halt vollziehen würde. Ich habe dann eben, wenn ich diese Anwendung beendet habe, durch die VR und dadurch, dass ich halt so involviert gewesen bin und praktische Tätigkeiten ausführen musste, bleibt halt dieses Gefühl, okay, ich habe das halt gemacht, also weil ich es natürlich auch gemacht habe, aber wenn ich jetzt eine Person auf eine richtige Offshore-Windenergieanlage halt setzen würde und die dahin fährt, dann kann die sich auf jeden Fall halt schon orientieren. Viel besser, als wenn ich jetzt nur Fotos sehen würde. Eine weitere Besonderheit ist, ich kann mich ausprobieren und ich kriege halt laufend Feedback. Das heißt, ich sehe halt, welche Konsequenzen meine Tätigkeiten haben und das regt mich dazu an, dass ich halt Dinge ausprobieren kann. Ich bin aber in einem geschützten Raum, das heißt, ich kann halt nicht direkt was falsch machen, ich begebe mich nicht in Lebensgefahr, wenn ich mit Strom oder nicht richtig mit meinen Sicherheitsvorkehrungen halt einhalte, dann würde mir das zwar wiedergespiegelt, dass das halt nicht gut ist, nicht sinnvoll ist und dass man es anders machen muss und dass es jetzt halt ein Risiko halt auch für mich ist, aber ich kriege da nicht sofort einen elektrischen Schlag. Das heißt, ich habe hier halt den Vorteil, dass ich mich erstmal ausprobieren kann und dass ich dann aber halt auch dieses, was mich weitergeführt hat, was richtig vom Ablauf vielleicht gewesen ist, dass ich mir das halt besser behalten kann, weil ich das ja schon mal durchprobiert habe. Und dieses Feedback, dadurch, dass ich halt immer weiß, vielleicht auch in kleinen Schritten, wo bin ich denn gerade dran, wie weit bin ich schon vorangeschritten, das ist halt ein zusätzlicher Motivationsfaktor. Also in dem Moment, wo ich weiß, okay, ich muss 8 Schritte durchlaufen, ich bin jetzt an Schritt 4, kann ich mir natürlich dann auch so langsam eben dieses Kleine einteilen, dass ich dann halt wieder so ein bisschen mehr auch so vielleicht im Durchhaltevermögen entwickle oder dass ich halt eben dranbleibe an der Tätigkeit. Insgesamt ist halt die Art und Weise, wie es eingebunden ist, dass mir die Interaktion, wie ich halt mit den Werkzeugen interagiere, wie ich halt mit der Anlage interagiere, dass wir natürlich auch da versucht haben, über das Spielsystem das möglichst intuitiv zu gestalten. Das heißt, ich habe wenige Elemente, die mich jetzt davon abhalten, den Lerninhalten in Kontakt zu kommen und eben diese Kompetenz zu erwerben. Das ist nochmal ein Unterschied zu, würde ich sagen, manchen Trainingssimulationen oder halt auch, wenn ich es jetzt in Real halt erleben würde. Es ist ein bisschen fokussierter, es ist ein bisschen zielgerichteter. Ein weiterer Aspekt wäre noch, dass ich in meinem eigenen Tempo halt auch das Erlebnis vollziehen kann. Also ich habe ein bisschen mehr Selbstbestimmung in der Hinsicht, wann ich was machen kann. Das hilft mir dann halt auch wieder, dass ich die Lerninhalte besser verarbeiten kann. Also wenn ich halt eine Pause brauche, kann ich mir die holen, kann ich mir die nehmen und dann später wieder in die Anwendung zurückkehren. Bei Maler ist auf jeden Fall auch der Einstieg wird mir viel leichter gemacht. Also ich komme halt an, ich werde mitgenommen. Die Einführung ist halt Teil von der Geschichte, die erzählt wird. Ich folge halt der Figur, die erklärt mir das Schritt für Schritt. Und dann wird halt ganz langsam die Komplexität angehoben, sowohl in der Interaktion, aber auch in der Anforderung an mich. An jeder Stelle kann ich halt entweder selber drüber gehen. Ich kann mir Unterstützung holen. Und was jetzt nicht direkt mit dem Kompetenzerwerb, sondern mit Einsatz vom Spiel eben in der Aus- und Weiterbildung halt zu tun hat. Ich kriege halt eher nochmal halt vielleicht auch Leute an Inhalte rangeführt, die sonst viel früher schon sagen würden, okay, nee, da habe ich keine Lust dran. Ich erreiche vielleicht nochmal eine etwas andere Zielgruppe, die ich mit klassischen Lerneinheiten oder klassischem Unterricht vielleicht nicht erreichen würde oder die ich nicht für so ein komplexes Thema halt begeistern könnte.
Und vielen Dank nochmal an Linda Kruse, die uns diese beiden sehr ausführlichen Antworten eingereicht hat und leider nicht heute beim Gespräch dabei sein konnte. Die nächste Frage richtet sich jetzt wieder an Frau Spangenberger. Welche Vorteile sehen Sie denn bei VR-Technologie im Kontext beruflicher Bildung, insbesondere vielleicht jetzt auch in Bezug auf die Berufsgruppen, die hier bei Maler im Fokus stehen?
Wir wissen ja, VR-Technologie bietet Besonderheiten wie zum Beispiel dieses Präsenzerleben. Also obwohl ich weiß, dass ich mich in einer Illusion befinde, reagiert der Körper darauf, als würde es mir tatsächlich passieren. Gerade in der beruflichen Bildung soll es ja um ein möglichst handlungsorientiertes Lernen gehen. Also ich kann mit der Virtual Reality Dinge sozusagen virtuell erproben. Ich kann tatsächlich Handlungen ausführen, ohne dass ich tatsächlich in Gefahren ausgesetzt bin. Jetzt gerade am Beispiel Windenergietechnik oder Offshore-Windenergietechnik ist es ja auch so, dass ich selber gar nicht ohne weiteres auf so eine Anlage heraufkomme. Also da sind mehrere Sicherheits- und Sicherheitszertifikate und Trainings erforderlich, um überhaupt an so einer echten Anlage üben zu dürfen. Und es ist ja auch ein sehr kostspieliges Unterfangen. Ich kann ja nicht einfach zum Training so eine Anlage kaputt machen, um sie dann wieder zu reparieren. Also das sind eben solche Anwendungsszenarien, gerade in der beruflichen Bildung, wo es ja auch eben viel um sehr kostspielige, aber auch eben sehr zum Teil sehr gefährliche Maschinen und Anlagen geht, bietet Virtual Reality einfach diesen Vorteil, dass ich das in virtueller Realität im geschützten Raum ausprobieren kann. Und Handlungen können eingeübt werden, man kann erste Erfahrungen sammeln. Aber wie wir das in Mala eben auch gemacht haben, ist, man kann ja auch in virtueller Realität Anlagen kleinskalieren oder auch großskalieren. Das heißt, ich kann zum Beispiel in Motoren richtig reinschauen, kriege nochmal ein ganz anderes Gefühl für den Aufbau von Anlagen oder Maschinen. Oder eben auch in virtueller Realität ganz klassisch die Anlage begehen, was mir eben sonst nicht möglich wäre, um jetzt hier nur so ein paar Beispiele anzudeuten. Und eben durch dieses spielbasierte Szenario habe ich natürlich auch nochmal eine andere Motivation, das Spielziel zu erreichen und bewege mich dann da eben in einem virtuellen Echtfall-Szenario, das ich dann zu bewältigen habe.
Jetzt ist Mala ja ein fertiges Produkt. Wie, für wen und unter welchen Voraussetzungen ist das dann jetzt nutzbar? Vielleicht könnten Sie das auch nochmal so auf den Punkt bringen.
Die Anwendung Mala steht jetzt zum Download bereit. Lehrkräfte oder auch ausbildendes Personal kann sich die Anwendung herunterladen. Wir haben auch didaktisches Begleitmaterial entwickelt, um die Anwendung eben in den Unterrichtskontext einzubetten oder den Ausbildungskontext. Zunächst braucht man dafür eine VR-Brille. Wir hatten uns damals im Forschungsprojekt für die Oculus Quest beziehungsweise heute ja Meta Quest entschieden. Und solch eine Brille sollte man besitzen oder die Schule besitzen, damit man die Anwendung darauf installieren und eben Ausbildenden zum Spielen zur Verfügung stellen kann.
Betrachten Sie Mala denn als solches, als abgeschlossenes Produkt oder sind da theoretisch auch noch inhaltliche Weiterentwicklungen möglich?
Das ist eine sehr spannende Frage, weil das auch in diesem Dialog mit Lehrkräften, mit denen wir ja dann im Projekt auch viel zu tun hatten, auch immer mal wieder diskutiert wurde. Und wir halten eine Weiterentwicklung auf jeden Fall für möglich. Also man kann die Anwendung um Lerninhalte ergänzen und natürlich auch für weitere Forschungsfragen nutzen und untersuchen. Da müsste man gegebenenfalls dann auch noch mal Geld in die Hand nehmen, um weitere Programmieraufträge dann vergeben zu können, um sowas anzupassen. Aber wir selber, also jetzt hier in unserem Verbund und mit anderen Partnern, konzipieren auch gerade noch mal ein Forschungsprojekt, um eben zu überlegen, wie man Mala noch stärker im Kontext für eine berufliche Bildung, für eine nachhaltige Entwicklung nutzen könnte und auch untersuchen kann, inwiefern das eben auch wiederum Vorteile verspricht.
Und in diesem Zusammenhang wäre dann auch noch spannend für mich zu wissen, inwiefern denn die gewonnenen Erkenntnisse aus der Entwicklung ebenfalls in die Breite getragen werden können, so dass mögliche andere Projekte oder Vorhaben mit ähnlichen Ideen in der Berufsbildung auch davon profitieren können.
Also der klassische Weg im Zuge von solchen Forschungsprojekten, was Mala jetzt ja nun mal war, das sind wissenschaftliche Publikationen der Ergebnisse. Die haben wir natürlich auch schon veröffentlicht, es folgen auch noch welche. Hinzu kommt aber, dass wir ja auch im Mala-Projekt ein sehr großer Verbund waren mit unterschiedlichsten Partnern aus unterschiedlichsten Bereichen. Das ist dann vielleicht während der Projektlaufzeit sehr aufwendig, weil sehr viele Absprachen, Rücksprachen und so weiter getroffen werden müssen. Aber für die Verbreitung hat es sehr viele Vorteile. Also wir hatten die Handwerkskammern im Team, wir hatten eben das Game Design Studio als Partner, Bildungseinrichtungen, Unternehmen, Schulen waren auch Partner. Das heißt, dass unsere Ergebnisse auch direkt in entsprechende Communities fließen konnten und man dadurch ja einfach auch unterschiedliche Zielgruppen erreichen kann. Und das ist in solchen Verbundprojekten natürlich immer ein großer Vorteil.
Ist es denn aus Ihrer Sicht auch möglich, die entwickelten Angebote oder die, ich sag mal so, die Grundbausteine, die Mala jetzt ausmachen, branchenübergreifend zu adaptieren?
Also ein strukturiertes Vorgehen der Fehlerdiagnose, was ja Lerninhalt von Mala war, ist in vielen Branchen von Bedeutung. Die Windenergie diente uns jetzt nur als Anwendungsbeispiel, weil es sich eben gerade im Bereich der Offshore-Windenergie-Technologie um eine hochmoderne, aber auch sehr komplexe Technologie handelt und das damit einher eben auch ein gewisses Anforderungsniveau beansprucht, was man eben im Ausbildungskontext ganz gut verwenden kann. Aber die vorhandene Anwendung kann natürlich auch erweitert werden. Also die Erprobungen in der Praxis, aber auch die Gespräche, die in diesem Projektkontext entstanden sind, haben natürlich Ideen geliefert, wie zum Beispiel das Thema Sicherheitsaspekte. Das kam sehr oft. Ja, also auch bei uns in Mala muss man ja zu Beginn die Weste anlegen und den Helm anziehen. Also solche Aspekte konnte man noch mal stärker natürlich herausstellen und in solchen Anwendungen gut trainieren. Aber auch das Thema Berufsorientierung konnte aufgegriffen werden. Das sind so ein paar Themen, mit denen wir da, wo wir uns auch eben gut vorstellen konnten, dass so eine Adaption denkbar wäre.
Wo sehen Sie denn ganz allgemein die größten Potenziale digitaler beziehungsweise auch immersiver Medien und wo auch mögliche Grenzen, die dem Ganzen auferlegt sind?
Also ich sehe jetzt neben der Förderung von Faktenwissen vor allen Dingen auch Potenziale im Bereich sozial, emotionaler oder auch behavioraler Lernziele. Also dass ich zum Beispiel in VR die Möglichkeit habe, durch so einen Perspektivwechsel, den ich ja einnehmen kann, indem ich in bestimmte Rollen schlüpfe in VR, so eine Einstellungsveränderung anstößen könnte oder auch die Handlungen, die ich in VR einübe, ja dann transferieren kann in die Realität. Also das sind, denke ich, so ganz große Potenziale, die, wie ich finde, VR eben für die berufliche Bildung haben kann. Aber wie ich auch schon im Eingang des Gesprächs schon mal erwähnt hatte, wir haben halt nach wie vor die Herausforderung dieser Simulator Sickness, also dass manchen Menschen schwindelig wird. Aber auch da durch bestimmte Spielmechaniken kann man das so ein bisschen reduzieren und da wird sich die Technik mit Sicherheit in Zukunft noch weiterentwickeln, um das Phänomen zu reduzieren. Aber grundsätzlich sehe ich da eben gerade dieses für das handlungsorientierte Lernen, aber eben auch mit Motivation verknüpft, sehr große Einsatzmöglichkeiten für die berufliche Bildung.
Ja, da haben Sie einige Aspekte genannt. Als abschließende Frage stelle ich ganz gern auch immer noch mal, inwiefern die Gäste jeweils Wünsche haben für die weitere Entwicklung solcher Technologien oder einen Fokus gerne legen würden auf gewisse Aspekte, die vielleicht Ihrer Meinung nach unterrepräsentiert sind. Gibt es da irgendwas aus Ihrer Sicht, was Sie nennen würden?
Ich würde es, glaube ich, nicht Wünsche nennen, sondern eher Neugierde. Also zurzeit wird ja dem Thema VR, aber auch AR im Kontext Bildung sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt. Und das sind ja erstmal gute Voraussetzungen, um in Zukunft weiter zu untersuchen und weiter untersuchen zu können, wie mit solchen virtuellen, immersiven Lernanwendungen Bildungsziele verfolgt werden können, adressiert werden können. Und damit einher geht natürlich die Hoffnung, dass weitere sehr gute, ja, didaktisch gut aufbereitete Lernanwendungen entstehen, die man eben wiederum in solchen Forschungskontexten nutzen kann, um weiter zu untersuchen, ja, wie denn Lernen mit VR bestmöglich aussehen sollte.
Vielen Dank für das Gespräch, Frau Spangenberger.
Ja, vielen Dank für die Einladung und natürlich Ihr Interesse an unserem Forschungsprojekt.
Alle weiteren Informationen zur heutigen und auch eine Übersicht aller bisher erschienenen Episoden finden Sie auf www.voraus.de/podcast. Darüber hinaus können Sie den Podcast auch abonnieren über Spotify, Google Podcasts und Deezer. Regelmäßige aktuelle Informationen zu sämtlichen Themen der Berufsbildung finden Sie außerdem auf unserem Twitter- sowie Instagram-Kanal @voraus_de.
Vorausgehört ist eine Produktion des Bundesinstituts für Berufsbildung mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung im Rahmen des Förderprogramms Digitale Medien in der beruflichen Bildung.